An dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors, der Hire a Doctor Group, ihrem Personaldienstleister im Gesundheitswesen. Sie sind Radiologin bzw. Radiologe? Dann bewerben Sie sich jetzt auf eine Doppelstelle als Fach- und Oberarzt für diagnostische Radiologie. Wir besetzen die Stelle für ein akademisches Lehrkrankenhaus der Schwerpunktversorgung mit angeschlossenem MVZ im Urlaubsland Brandenburg. Mehr zu unserem Stellenangebot finden Sie in den Shownotes. Und nun geht es weiter mit dem Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Jan-Philipp Hering zum Thema Lungenkrebs-Screening. Wie es funktionieren kann. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Jan-Philipp Hering, du bist das erste Mal heute zu Gast bei uns im Podcast. Und das bedeutet, dass du dich bitte einmal vorstellen müsstest. Wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Jan-Philipp Hering. Ich bin Radiologe, jetzt am Klinikum in Ippenbüren. Ippenbüren ist wahrscheinlich den meisten eher weniger bekannt, liegt so am nördlichen Rand von Nordrhein-Westfalen, überhalb von Münster, seitlich von Osnabrück an der Grenze zu Niedersachsen. Da bin ich leitender Oberarzt in der Radiologie. Mein Schwerpunkt ist die thorakale Bildgebung, also gerade Lunge, Pleura. Und gestartet habe ich mal mit der Chirurgie vor ein paar Jahren, habe das 3 Jahre lang gemacht, bin dann nach Münster an die Uni gegangen, habe da meine radiologische Facharztweiterbildung gemacht und habe mich dann so ein bisschen auf die Thorax-Bildgebung spezialisiert, habe mich dann auch in der Deutschen Röntgengesellschaft, in der AG Drau, das Diagnostische Radiologie für Arbeits- und umweltbedingte Erkrankungen, also Silikosen, Pneumokoniosen, Mesotheliomen, sowas, engagiert und bin jetzt zum einen an einem großen Lungenkrebszentrum, kümmere mich um Lungenkrebs, Lungenfibrosen, ganz viel Emphysem auch und halt auch über die Lungenkrebs, um die Lungenkrebsfrüherkennung.
Und da sagst du direkt schon das Stichwort, über das wir heute sprechen wollen, nämlich das neue Lungenkrebs-Screening, das es formal seit dem 1.4.2026 gibt. Also zumindest steht es so in den Medien. Was die Realität dazu ist, das können wir gleich nochmal besprechen. Genau, es soll ums Lungenscreening gehen ums Lungenkrebs-Screening gehen. Und da würde ich gerne mal mit dir kurz ein bisschen vorne anfangen. Also wie kommt es, dass in 2026 plötzlich, also für mich, plötzlich so ein Lungenkrebs-Screening aufgelegt wird überhaupt? Also was ist die Evidenz dahinter? Welche, gibt es neue Daten dazu?
Ja, die Daten sind eigentlich schon ein bisschen älter und es ist auch gar nicht so plötzlich, weil die Geschichte bis zu diesem 1. April ist eine relativ lange. Basierend ist das letztendlich auf großen Studien aus Amerika und auch es gibt so eine belgisch-holländische Studie, der Nelson Trial oder NLST-Studie, wo die Untersuchung gemacht wurde, wo man wirklich so eine Screening-Population untersucht hat, beziehungsweise bei der einen gegen eine projektionsradiografische Aufnahme gewertet, die Studienarme, und bei dem anderen halt Screening gegen man macht gar nichts und hat da eigentlich festgestellt in diesen großen Gruppen, dass man die Mortalität um die 20% reduzieren kann. Da gibt es auch dann eine Studie, die wieder alle Studien selber bearbeitet hat, und hat man gesagt, man findet so um die 3% Tumore und die sind aber alle ungefähr so bei 60% in Stadium 1, also wirklich in einem Stadium, wo man ja auch noch was machen kann. Und dann ging das natürlich nicht so, dass das jetzt irgendwie letzte Woche war und jetzt ist der 1. April, man startet, sondern das geht jetzt schon über Jahre. Dann wird das über mehrere Instanzen, dann gab es das Strahlenschutzgesetz, dass man überhaupt screenen darf und dann das Bundesamt für Strahlenschutz hat das bewertet, dann hat es IQWiG bewertet, dann gab es eine Lungenkrebs-Früherkennungsverordnung, die ist dann schon letztes oder vorletztes Jahr rausgekommen und da hieß es dann, man kann jetzt schon screenen, aber am Ende konnte man es dann doch noch nicht und jetzt ist letztendlich so, dass der gemeinsame Bundesausschuss sich getagt hat und die Kennziffern der KV'en raus sind, sodass man es jetzt auch wirklich abrechnen kann und deswegen jetzt der 1.4. der offizielle Start ist, dass man es auch also in der Gebührenordnung abrechnen kann, weil das muss man ja dann irgendwie auch machen können.
Das bedeutet, dass die Daten, die wir dazu haben, eben zeigen, dass wir durch das Screening Menschen mit Lungenkrebs in deutlich früheren Stadien herausfischen können und die auch mit einem kurativen Ansatz behandeln können.
Ja, unbedingt. Also man verhindert dadurch natürlich keinen Lungenkrebs, das ist klar, aber man detektiert ihn früher. Und es ist ja auch anders als bei anderen Screening-Programmen, wie zum Beispiel dem Mammographie-Screening, wo man einfach sagt, man nimmt eine Population und sagt, von dem bis dem Alter screenen wir die alle durch, ja. Sondern man hat sich in dem Screening wirklich eine Risikogruppe rausgesucht. Ne? Also es gibt dann solche definierten Einschlusskriterien, also man muss zwischen 50 und 75 Jahre alt sein, man muss 25 Jahre geraucht haben, 25 Pack-Years geraucht haben und darf keinen Rauchstopp länger als 10 Jahre haben. Sodass es wirklich eine Risikogruppe ist, wo man gesagt hat, die wollen wir untersuchen. Das ist sicherlich auch nicht die für immer in Stein gemeißelt ist. Die wird sicherlich auch irgendwann angepasst, weil man einfach guckt statistisch, wie bewegt sich das. Und in dieser Gruppe hat man halt festgestellt, man kann es reduzieren, das Risiko. Und die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat so eine ganz schöne Auflistung, so ein Infoheftchen auch für die Teilnehmenden rausgebracht. Und da sagt man halt, wenn man nicht screent, sterben circa 24 von 1000 Frauen beziehungsweise 29 von 1000 Männern an Lungenkrebs. Wenn man in dieser Population screenen würde, sind es 19 von 1000 Frauen und 23 von 1000 Männern. Also man rettet sozusagen 5 von 1000 Frauen und 6 von 1000 Männern, wenn man sich die Mortalität anguckt. Man hat daneben aber auch natürlich noch andere Sachen, die man sieht, das kam auch in diesen Studien raus, da wird dann immer von diesen großen Big Three gesprochen. Das ist einmal Lungenkrebs, das ist die COPD oder das ausgeprägte Lungenemphysem und natürlich der Koronarkalk. Ne? Das ist natürlich, sind so die drei großen Erkrankungen letztendlich, woran dann die Teilnehmenden gestorben sind, die man aber ja auch alle in dem CT-Bild sehen kann.
Gibt es in anderen europäischen oder außereuropäischen Ländern ähnliche Screening-Programme?
Die Engländer haben schon angefangen, die Amerikaner haben halt diese Studien gemacht und es stehen viele in den Startlöchern. Ne? Aber ja, genau. Also das ist so, es wird irgendwann wahrscheinlich, oder darauf wartet man auch, eine europäische Verordnung geben, dann kann man es dann ist es ein Screening-Programm, ne, so wie das Mammographie-Programm. Und dann kriegt das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen mehr Struktur, weil momentan gibt es eher so Insellösungen und ohne eine gesteuerte Struktur für dieses Früherkennungsprogramm. Ja.
Du hast gerade schon gesagt, das ist eine spezifisch charakterisierte Risikogruppe, die da untersucht werden soll. Hast du eine Ahnung, so schätzungsweise, wie viele Menschen in Deutschland das jetzt so aktuell wären?
Das ist immer schwierig. Also wir haben das mal versucht, fürs Münsterland hochzurechnen. Das ist ja immer, das ist statistisch einfach schwierig, weil man kann ja einfach nur sagen, wir haben so diese Altersverteilung, dann haben wir so und so viele Raucher und dann das sind ja schon auch eher stärkere Raucher, ne? Das ist ja nicht mehr der Partyraucher, sondern der muss ja schon wirklich Päckiers sich erarbeitet haben. Und dann muss man die auch noch alle erreichen, dass die überhaupt dahin gehen. Die werden ja nicht wie beim Mammographie-Screening angeschrieben, sondern die müssen ja motiviert sein, zum Hausarzt zu gehen oder zum Arbeitsmediziner, theoretisch. Wobei der dann wieder das Programm hat, dass der keine KV-Zulassung hat und deswegen momentan nicht einschleusen darf, in Anführungsstrichen. Ist schwierig, die Zahl. Also schwierig zu benennen. Ja, also wir rechnen im Münsterland ungefähr um die 100.000 so.
Okay. Das ist ja doch auch schon eine relativ hohe Zahl, ne?
Aber man muss dann auch sagen, wenn man dann eine Teilnehmerquote von irgendwo zwischen 5% und 20% hat, wäre das schon wirklich sehr, sehr gut. Ne?
Einverstanden, ja. Jan-Philipp, wie sind denn die Voraussetzungen? Also Du hast gerade schon die Patientengruppe beschrieben. Hm. Wie ist das denn strukturell vorgesehen? Also wer kümmert sich um die Untersuchung, um das Screening? Wer darf diese Untersuchung machen? Wer schleust die Patienten ein? Du hast gerade schon gesagt, das ist eine Leistung, die auf Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung erfolgt. Wie ist das vom Ablauf vorgesehen strukturell?
Ja, also einschließen, in das Screening einschließen dürfen Hausärztinnen und Ärzte, Internisten im Allgemeinen, Pneumologen und Arbeitsmediziner, die einen KV-Zugang haben. Also in der Regel würde ich mal sagen, der Hausarzt. Und wie gesagt, schön wäre eigentlich der Arbeitsmediziner. Beim Pneumologen bin ich immer so ein bisschen, ja, ich meine, man geht ja nicht zum Pneumologen, wenn man nicht was mit der Lunge hat und irgendwie eh schon Probleme hat. Sonst geht ja kein Mensch zum Pneumologen. Da weiß ich dann immer nicht so, ist man da nicht schon eher so in der Richtung, dass man sowieso eine diagnostische CT vielleicht brauche. Aber sicherlich gibt es da auch welche, die dann irgendwie gescreent werden müssen, weil sie eine COPD haben oder so. Aber sagen wir mal, primär ist es eigentlich der Hausarzt, der ja auch so der eigentliche Erstkontaktarzt ist, den man hat. Und idealerweise vielleicht auch mal, so planen wir das, dass man interessiert ist, vielleicht auf so einer Landing-Homepage landet, diese 5 Fragen mit den Einschlusskriterien arbeitet und dann so ein telemedizinisches Beratungsgespräch sogar buchen kann bei einem, der diese Aufklärungsgespräche macht. Es braucht nämlich ein Aufklärungsgespräch am Anfang. Es muss einmal geprüft werden, sind diese Kriterien überhaupt erfüllt, ne, was Alter, Rauchen, Rauchpause und sowas angeht. Ist dann aber auch ganz wichtig, weil Screening hat ja auch Nachteile, hat Risikos. Das eine sind falsch negative, falsch positive Befunde. Und ein großer Problem ist natürlich auch diese Überdiagnostik. Also, dass man einen Lungenkrebs findet, der eigentlich dem Teilnehmenden überhaupt nie Probleme gemacht hätte, weil er sowieso in 3 Jahren an einem Herzinfarkt sterben würde oder eine extreme COPD hat und da eigentlich schon extrem, ja, eine reduzierte Lebenserwartung hat. Und das ist diese Überdiagnostik. Und darüber müssen die Teilnehmenden informiert werden, aufgeklärt werden. Beziehungsweise man muss halt auch gucken, sind sie überhaupt einzuschließen aufgrund ihrer körperlichen Fitness, aufgrund ihrer Nebenerkrankung. Also jemand mit einem Pankreaskarzinom, den muss man jetzt nicht mehr unbedingt zur Lungenkrebsfrüherkennung schicken. Ein weiteres Einschlusskriterium ist auch, dass innerhalb der letzten 12 Monate kein CT stattgefunden haben darf des Thorax. Gut, aber das ist ja auch relativ leicht zu überprüfen. Aber wichtiger sind diese ganzen Überdiagnostikpunkte. Und darüber muss der Teilnehmende ja auch aufgeklärt werden. Ich meine, wenn man so einen Rundherd hat, ist das ja oder kann das ja auch psychisch belastend sein, dass man denkt, oh, den habe ich jetzt. Und dann muss man zu Nachfolgeuntersuchungen oder Kontrolluntersuchungen oder vielleicht auch zu keiner. Auf jeden Fall ist es erstmal der Hausarzt, der das einschließt, der dieses Aufklärungsgespräch macht und dann einen Bericht verfasst. Dann geht der nächste Schritt, wäre der erstbefundene oder die erstbefundene Radiologie, in der Regel niedergelassene Radiologien, wo so eine Niedrigdosis-CT nach einem Protokoll, das vorgegeben ist, durchgeführt wird. Und da muss dann das ausgewertet werden. Und der Gesetzestext sagt auch vor, dass es zuerst von dem Radiologen befundet werden muss und dann mit einer KI-Software, die sich sozusagen ergänzen. Und dann wird das kategorisiert nach dem sogenannten Langrad-Schema. Das ist letztendlich wie Vokabeln lernen. Da gibt es Langrads 1, 2, 3, 4a und 4b. Und dann weiß man genau, was für eine Art von Rundherd da beschrieben ist, wie groß der ist. Also man guckt solide Lungenrundherde, teilsolide Lungenrundherde, die bestehen so mit Milchglas, haben einen soliden Anteil Milchglasrundherde. Das ist dann wie Vokabeln lernen. Das muss dann in dieser vom Hausarzt bis zum Zweitbefunder, muss man so ein bisschen Vokabeln lernen und hat dann so eine Tabelle, wo man dann nachschauen muss. Und dann sagt man entweder, das ist ein Screening-negativer Befund, also Langrads 1 oder 2. Das ist nur mal so ein Beispiel. Langrads 2 wäre ein kleiner, solider Lungenrundherd von 5 mm Durchmesser, also was ja ganz viele Menschen haben. Das ist ein Screening-negativer Befund. Und dann würde der einfach wieder einen Bericht schreiben, der Erstbefundene, der geht dann zurück an den Hausarzt. Und dann geht es dann in 12 Monaten in die nächste Screening-Runde. Wenn dann der Lungenrundherd größer ist, dann wäre es ein Screening-positiver Befund. Und dann muss dieser Befund oder müssen die CT-Bilder an einen zweitbefundenen Radiologen übersandt werden. Das ist ein Radiologe, der an einem Lungenkrebszentrum oder an einem auf Lungenkrebs spezialisierten Zentrum tätig ist. Und der macht dann die Zweitbefundung, sagt, sehe ich genauso. Wir brauchen jetzt dann eine Follow-up-Untersuchung, also das ist dann ein kontrollbedürftiger Befund. Dann gibt es Follow-ups nach 3 Monaten oder nach 6 Monaten. Oder er sagt, oder es ist so, der ist abklärungsbedürftig, dann gibt es eine Konsensuskonferenz, da muss man überlegen, machen wir eine PET-CT, machen wir eine Biopsie, oder ist der so groß, dass man halt irgendwie Gewebe gewinnt und weiß, eh schon, geht jetzt in die Therapieschiene, dann verlässt aber natürlich der Teilnehmende letztendlich das Screening-Setting, sondern wird Patient. Genau. Und da sieht man schon, da gibt es eigentlich 2 ganz wichtige Module. Das eine ist dieses ganze Rundherd-Management. Ich sehe einen Rundherd, ich muss den charakterisieren, ich muss gucken, wird der in 12 Monaten größer oder gleich oder kleiner, verändert er sich? Ich muss ihn nachverfolgen oder ihn damit einstufen. Das ist der eine große wichtige Teil. Der ist aber, glaube ich, ganz gut beherrschbar. Gibt es mittlerweile viele gute Software, die das unterstützen können. Und wir Radiologen kommunizieren ja schon immer mit unseren Bildern, die wir hin und her schicken. Das ist sicherlich nicht ganz einfach, aber das wird schon gut gehen. Aber das eigentlich Knifflige wird wahrscheinlich sein oder wird sein, von dem Teilnehmenden über den Hausarzt eine Kommunikation hinzukriegen bis zum Zweitbefundenen und wieder zurück, dass der auch nicht verloren geht auf der Strecke und dass der nicht in der nächsten Screening-Runde verloren geht oder im Follow-up verloren geht. Und das ist, glaube ich, dieses Teilnehmenden-Management ist eigentlich die eigentliche Herausforderung, weil das nicht vorgegeben ist. Das ist nicht da gibt es keine vorgegebene Struktur, wie das funktionieren soll.
Also genau, das ist mir auch schon aufgefallen. Also zum einen hattest du gesagt, dass es nicht so ist, dass die Menschen, die eigentlich teilnehmen sollen, angeschrieben werden können. Also das ist ja auch ein Stück weit klar. Und das andere ist das, was du gerade gesagt hast, die Struktur, die Menschen durch diese Untersuchungen durchzuleiten und im Rennen zu halten, das stelle ich mir auch schwierig vor. Und es gibt kein einheitliches Vorgehen. Ne? Also wie du es gesagt hast, es gibt kein europäisches Programm, wie bei der Mammographie, wo das so ganz einheitlich geregelt ist, sondern jeder macht es so ein bisschen so, wie er es hinbekommt, ne? Wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja, genau. Also es bilden sich so kleine Insellösungen. Manche haben schon miteinander einen Plan, manche haben gar keinen Plan. Dann ist es auch so, es darf nicht jeder Hausarzt einfach einschließen, sondern die brauchen, also in dem Gesetzestext heißt es, es muss eine Schulung stattgefunden haben oder im Rahmen der Weiterbildung das erlernt haben, in dieses Screening einzuschließen. Gut, im Rahmen der Weiterbildung kann es noch keiner erlernt haben, deswegen muss man jetzt so eine von der Ärztekammer anerkannte Weiterbildung machen. Da haben wir von der Rheinisch-Westfälischen Röntgengesellschaft schon letztes Jahr so eine Taskforce Lungcancer Screening gegründet und den ersten Kurs gemacht, einfach in, ja, wir haben gesagt, wir machen das jetzt mal für Nordrhein-Westfalen, deswegen Rheinisch-Westfälische Röntgengesellschaft mit der Westdeutschen Gesellschaft für Pneumologie. Und haben gesagt, wir gucken mal, ob das einen interessiert. Und wir haben das dann in so einem Webinarform gemacht und wir hatten, glaube ich, 300 Teilnehmer waren drin und dann war es irgendwann voll. Ne, so. Und mittlerweile ist das von der Akademie der Ärztekammer Westfalen-Lippe organisiert und ich kann es nicht ganz genau sagen. Letzte Woche waren auch wieder über 300 Teilnehmer da. Also das Interesse ist auch einfach echt da. Ich glaube, mittlerweile haben wir vielleicht über 1000 Hausärzte geschult und Hausärztinnen. Weil nur wenn man das hat, darf man das einschließen. Und das muss aber der erstbefundene Radiologe nachweisen und festhalten, dass der Hausarzt, der einweist, auch einweisen darf. Also muss der so eine Excel-Tabelle sagen, der Hausarzt darf überweisen und der nicht. Der Teilnehmende, der rennt vielleicht zu seinem Hausarzt und sagt, ich möchte gerne teilnehmen. Der sagt, ja, aber ich habe keinen Kurs, du musst irgendwie zur Nachbarpraxis gehen, der darf das oder so. Also das ist auch total schwierig vom Management. Und dann letztendlich haben wir dann gesagt, es gibt eine Softwarelösung, die das lösen kann. Und deswegen haben sich im Münsterland 3 Lungenkrebszentren zusammengetan, haben gesagt, wir machen so eine Art Münsterland-Initiative und versuchen, das Ganze auf einer Plattform zu organisieren, dass es halt einfach ist. Dass es eine Landingpage gibt, wo der interessierte Teilnehmende draufgehen kann, wo der Hausarzt den Patienten, oder der ist ja kein Patient, den Teilnehmenden anlegen kann. Und dann kriegt er so eine Screening-ID und dann kann der aus dieser Plattform raus einen Slot bei dem erstbefundenen Radiologie buchen. Und wenn der was findet, dann geht das über so einen zentralen Server an die zweitbefundene Radiologie. Und wenn der Befund fertig ist, geht das wieder an den Hausarzt. Und dann kriegt er auch automatisch seine Einladung auf sein Handy. Du hast deine nächste Untersuchung dann und dann. Mach bitte einen Termin oder besorg dir den nächsten Überweisungsschein. Mit der Hoffnung, dass man nämlich gerade dieses Management von den Teilnehmenden auf so einer, in so einer Region einfach hinbekommt und das nicht verliert. Wie gesagt, sonst wird es mit Fax und CD verschicken und Excel-Tabellen laufen und das kann einfach nicht funktionieren. Also glaube ich. Also vielleicht, aber nicht wirklich.
Es schreit ja nach einer digitalen Lösung, nach einer Plattformlösung.
Na unbedingt, ja.
Anders kann man sich das gar nicht vorstellen. Wie ist das eigentlich, die Daten, die generiert werden, also werden die, fließen die ein in eine wissenschaftliche Evaluation? Also gibt es da eine zentrale Auswertung oder ist das auch was, was eine Insellösung darstellt?
Also es ist jetzt erstmal so nicht offiziell vorgesehen, dass man das irgendwie in einem wissenschaftlichen Pool zur Verfügung stellen muss oder dass es irgendwo eine Institution gäbe, die alle Daten aus Deutschland sammeln würde. Was der erstbefundene Radiologie machen muss, die muss einen Quartalsbericht an die KV schreiben, sagen, ich habe so und so viel untersucht, so und so viel waren Screening negativ, so und so viel waren Screening positiv. Das ist natürlich auch ein Riesenaufwand, ne? Wenn man da keine Software hat, wo man irgendwie am Ende des Quartals draufdrückt, das wäre dann ja sozusagen bei dieser Plattform, bei dieser Münsterland-Initiativen-Cluster-Plattform auch so, dass man einfach wie so Dashboards, wie wir die aus Corona kennen, dann kann man genau sehen, in den letzten Monaten waren so und so viele Männer, so und so viele Frauen mit Langrad, so und so viel irgendwie da und man kann sich überlegen, wieso verschiebt sich das auf einmal, wieso hatten wir letztes Jahr viel mehr Männer oder wieso ist im ersten Quartal, gut, dann machen alle sagen, guter Vorsatz fürs neue Jahr und gehen alle hin und im Sommermonat gibt es wahrscheinlich eine Delle, weil alle in den Sommerferien sind. Aber das kann man alles nachverfolgen und weiß dann vielleicht auch, da muss ich Werbung schalten. Und hat dann aber natürlich auch diesen Datenpool, der ja epidemiologisch total spannend ist. Und kann da das dann auswerten. Wenn man dann natürlich dann auch so eine Fläche nimmt und sagt, es tun sich mehrere Zentren zusammen und haben sowieso alles in einer Datenbank, dann ist das natürlich wissenschaftlich auch total spannend. Einfach um zu gucken, wie das funktioniert. Ganz wichtig daneben ist ja zum Beispiel auch ein Raucherentwöhnungsprogramm. Ne? Da ist ja auch dann auch die Frage, wie kann man das beeinflussen oder wie ist das Rauchverhalten? Wenn man in so einem Screening ist, hört man dann auf zu rauchen oder raucht man dann viel mehr, weil man festgestellt hat, man hat gar keinen Lungenrundherd und hat den Freifahrtschein. Das ist ja auch total, also das sind ja ganz spannende Fragen, was ja auch total schade wäre, wenn man die Daten so liegen lassen würde.
Absolut. Das Thema ist ja gerade medial sehr präsent, Lungenkrebs-Screening. Gibt es denn gezielte Initiativen, um die Menschen auf das Programm aufmerksam zu machen? Ist dir da was bekannt, um halt Menschen zu bewegen, in das Screening hineinzugehen?
Also letztendlich momentan haben wir natürlich so eine Schwemme an Berichterstattung in FAZ, Bild, Tagesschau, Lokalzeit, WDR, die alle darüber berichten und sich Radiologen in der Region suchen oder mit wem sie auch immer Kontakt aufnehmen und erstmal darüber berichten. Genau, oder wie jetzt ich heute bei dir sitze. Einfach weil das Interesse dafür da ist. Aber und es gibt sicherlich lokal auch schon sowas wie Flyer, ne, dass man die bei den Hausärzten auslegt. Aber ich kenne jetzt ehrlich gesagt noch nicht, ohne jetzt wirklich jede Stadt in Deutschland überblicken zu können, dass da wirklich so große Werbekampagnen gestartet werden. Und das ist ja dann letztendlich auch das, was man, wenn man sagt, man macht das jetzt wie im Münsterland und nimmt dann so einen lokalen Radiosender und schaltet dann da Werbung und schaltet dann kann man halt auch zusammen auftreten und hat nicht irgendwie drei Zentren, die irgendwie, ja, geh dahin, sondern man kann so geschlossen als eine Lungenkrebs-Früherkennungsprogramm auftreten und natürlich auch ganz anders Werbung machen, ne? Im Radio, vielleicht auf einem Bus oder als Flyer in den Arztpraxen, Anzeigen in der Zeitung oder auch Pressekonferenzen. Also so, dass das einfach medial irgendwie bei den Leuten ankommt. Und ich glaube, das ist nämlich auch das Wichtige. Ne? Das ist ja, das sind ja häufig, ich meine, das ist ja auch eine Zielgruppe, die jetzt manchmal schwierig zu erreichen ist. Deswegen glaube ich, wären eigentlich die Arbeitsmediziner so wichtig, weil da müssen die ja dann manchmal hin.
Ja, die werden vergessen häufig, ja, das stimmt.
Das ist dieser starke Raucher, der ist ja, ja so, das ist ja, also, ja, will jetzt auch nicht zu sehr ins Klischee gehen, aber das ist ja häufig nicht der, der andauernd beim Hausarzt sitzt.
Das stimmt, ja. Jan-Philipp, Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zuhören und die sagen, Mensch, ich bin da noch nicht firm, ich will mich da gerne informieren, ich will da reingehen, ich möchte die Schulung machen oder so. Was würdest du empfehlen? Was könnten die Kolleginnen und Kollegen tun? Was sollen sie lesen? Hast du da irgendwie Tipps, wie sie sich schlau machen können?
Ja, also die KBV, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die hatten ganz schönes Informationsmaterial zur Verfügung, auch so als Ausdruck für die, kann man auch bestellen, dass man es als Printversion bekommt für die Teilnehmenden, fürs Wartezimmer, auch mit guten Informationen und hilfreichen Tipps. Was ganz wichtig ist, wenn ich jetzt Hausärztin, Hausarzt bin, ich brauche diese Schulung, ne, die muss ich auch bei der Kassenärztlichen Vereinigung anzeigen, das muss dann da auch entsprechend draufstehen, also die muss ich machen, deswegen um so eine Schulung kümmern. Die finden jetzt an mehreren.
Welchen Umfang hat die, Entschuldigung, diese Schulung?
Also ganz offiziell hat sie einen Umfang von 45 Zeitminuten. Darüber muss man aber über die wissenschaftlichen Grundlagen sprechen. Die Struktur des Lungenkrebs, Früherkennung, Raucherentwöhnung, das Langrad-System und wie kann ich so eine Struktur machen? Was sind die Risiken? Ne, falsch positiv, falsch negativ, Überdiagnostik. Also das sind alles diese Punkte. Das ist 45 Minuten, halte ich für... Ja gut, dann kann man es runterreißen, dann macht es aber keinen Spaß. Wir sind mit unserem Kurs von der Akademie der Ärztekammer Westfalen-Lippe etwas länger. Wir haben aber auch wirklich einen interessanten Vortrag über Raucherentwöhnung. Wir haben interessanten, nennen wir Blitzlicht, Lungenkrebs, einfach von einem Pneumologen, Thorax-Onkologen, so, ne, wo stehen wir überhaupt mit der Diagnostik und der Therapie? So, damit ich da einfach ein bisschen als Hausärztin, Hausarzt auf einem neuen Stand bin. Wir haben einen interessanten Teil halt über Langruts oder dieses Vokabelnlernen. Wir haben aber auch was über die Nebenbefunde. Ne? Wie gehe ich mit Nebenbefunden um? Weil wir sehen ja auf einmal ganz viel eigentlich bei Gesunden. Was möchten wir darüber berichten? Was wollen wir nicht berichten? Wie gehen wir mit diesen Nebenbefunden um? Also von daher ist es so ein wirklich Rundum-Paket. Da sind wir etwas länger. Aber ich glaube, es ist nicht langweilig. Und da machen wir jetzt im Juni und Mai noch einen Kurs. Dann machen wir Sommerpause. Aber vielleicht müssen wir auch zwischendurch noch ein paar Kurse machen, wenn das Interesse so groß ist.
Also dieser Grundkurs ist notwendig. Und du hast gesagt, das Material von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ist zu empfehlen. Genau, und ich denke, dass wir vielleicht auch noch in den Shownotes die eine oder andere Literaturstelle verlinken können.
Ja, gerne.
Falls du uns da ein bisschen unterstützt, die man dann auch nochmal nachlesen kann.
Genau. Dann muss ich mal kurz noch dazwischen gehen. Das ist der Teil für die Hausärzte. Die Radiologen müssen auch so ein Zertifikat machen. Ah, ja. Bei der Deutschen Röntgengesellschaft Q2-Zertifikat Lungenkrebsfrüherkennung. Das findet man aber auf der Seite der Deutschen Röntgengesellschaft. Das ist so ein bisschen umfangreicher halt. Ne? Die müssen dann, sind da mehrere Vorträge, dann ist da eine große Fallsammlung, die muss man bestehen. Da muss man nachweisen, dass man so und so viel CTs im Jahr davor gemacht hat, Fachkunde hat und so weiter. Darum muss man sich aber auch kümmern, weil die haben natürlich jetzt zig Anmeldungen und Einreichungen, dass dieser Kurs bestanden ist. Das müssen die auch erstmal abarbeiten. Da muss man sein CT wieder anmelden, weil für ein Screening braucht man das CT nochmal bei einer anderen Stelle angemeldet, als bei der, wo man sowieso jeden Tag sein CT mitfährt. Also das braucht auch nochmal eine Genehmigung. Also das bedarf alles noch ein bisschen Vorlauf, wenn man jetzt erst damit anfängt.
Ja. Vielleicht darf ich das auch noch zum Schluss fragen. Also es ist ja sehr ehrenhaft, Lungenkarzinome in einem frühen Stadium zu entdecken. Wie schlägt sich das finanziell nieder für die Kolleginnen und Kollegen, die diese Arbeit machen?
Ich glaube, es ist okay. Es ist sicherlich nicht ganz schlecht bezahlt. Es ist aber auch, also ich glaube, es ist okay. Am Ende ist es okay. Die Hausärzte bekommen, also die kriegen einmal irgendwie 11,95 Euro für dieses Aufklärungsgespräch und 4 Euro irgendwas für den Bericht. Der dann ja, da sieht man auch, ne, das muss dann halt auch irgendwie, wenn das auf irgendeinem Zettel geht, das muss irgendwie digital schnell und dann mit 2-Faktor-Authentifizierung übers Handy irgendwie schnell abgearbeitet sein, dass das dann an den Radiologen, an die radiologische Praxis geht und dann da irgendwie sicher dokumentiert ist. Das kann ich irgendwie auf Zettel und ausfüllen und so, das funktioniert nicht. Die Preise für die CT sind, ja, ich glaube um die 90 Euro, dann kommen irgendwie noch so ein, ne, wenn es dann eine Zweitbefundung geht, dann kommt ein bisschen mehr drauf, eine Konsensuskonferenz und so. Ja, es ist okay, aber es ist jetzt nicht, ja, ist jetzt nicht weltbewegend. Ja, nicht, glaube ich, nicht ganz so ernüchternd wie bei der Herz-CT.
Okay.
Das, ja.
Ist ja auch wichtig zu wissen. Jan Philipp, das war jetzt sicherlich kein erschöpfender Blick auf das ganze Thema, aber du hast uns da reingenommen in das Lungenkrebs-Screening, das neu ist und das sich auch jetzt erst entwickelt. Also das sicherlich, so wie es jetzt ist, nicht bleiben wird, sondern das sind viele Schritte, die da noch notwendig sind. Ich finde es interessant zu sehen, wie ihr da euch schon aufgestellt habt im Münsterland und so eine Plattformlösung entwickelt habt. Ist ja auch irgendwie toll, dass ihr da so vorangeht. Das bedeutet ja auch so einen gewissen Gründergeist.
Ja, macht total Spaß auch, ne? Also das irgendwie so gestalten zu können, weil das ist, gibt ja nichts, ne? Das ist irgendwie so, ist nichts da und man kann das jetzt mal irgendwie so gestalten. Das ist ja, hat man ja nicht so oft, glaube ich.
Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Gerne. Schön, dass du das hier vortragen konntest. Ich denke, das ist sehr, sehr hilfreich für viele, die jetzt zugehört haben. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also, wie du es gesagt hast, die ganzen Daten, die dadurch entstehen und die Implikationen auch für das Thema Raucherentwöhnung und so, das ist schon wirklich spannend und deswegen denke ich schon, dass das eine gute Sache ist. Danke dir vielmals.
Ja, gerne.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.